Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des Ausfasern-Podcast. Ich habe es endlich mal wieder geschafft. Ich muss sagen, es hat einfach wieder lang gedauert und weil meine Zeit irgendwie zu begrenzt ist und auch selbst wenn ich hätte aufnehmen wollen, hätte ich gar nicht unbedingt Themen gehabt, über die ich sprechen hätte können, zumindest keine Handarbeitsprojekte, weil so schnell bin ich dann doch nicht mit den ganzen Sachen. Also ich bin ja eher langsam, wenn ich das mal mit so anderen Leuten vergleiche, die mal eben schnell, jetzt wo ja gerade November ist, in einem Monat einen Pulli stricken. Ich bin da doch nicht so flink. Aber schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Schön, dass ihr mich wieder anhört. Vielen Dank für das Feedback zur letzten Episode. Ich freue mich sehr, dass ihr so viel Spaß dran hattet. Ich hatte ja das Interview mit Diana und es freut mich natürlich auch für sie sehr, dass ihr alle so voll des Lobes gewesen seid und mal schauen, ob ich mal wieder einen Gast in diesem Podcast haben werde, der mir dann hoffentlich genauso tolle Antworten gibt auf meine Fragen. Also auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Ich habe jetzt gar nicht die Namen rausgesucht, aber es waren einige und es freut mich sehr. Und kommentiert gerne wieder, wenn ihr die Sendung, wieso sage ich heute eigentlich ständig Sendung, also wenn ihr meinen Podcast, ich glaube, ich höre zu viel Radio in letzter Zeit, also wenn ihr meinen Podcast gehört habt und ihn gut fandet, dann kommentiert. Und jetzt habe ich mich total verhaspelt und damit das hier nicht im Chaos versinkt, fangen wir einfach an und ich öffne den Keks. Okay. Oh. Anscheinend habe ich schon sehr lange nicht mehr aufgenommen, weil dieser Glückskeks hier riecht etwas seltsam. Ich glaube, den werde ich heute im Anschluss an die Sendung nicht essen, sondern direkt mal entsorgen. Aber es geht ja um den Zettel, der innen drin ist, ne? Was haben wir denn hier? Du bist ein Energiebündel, immer in Bewegung. Ja, das passt ganz gut. Komisch, eigentlich passt das ja irgendwie fast immer mit diesen. Also ich meine, das ist ja das Prinzip dieser Sprüche, dass sie immer passen, ne? Aber Energiebündel, doch. Hibbelig und immer in Bewegung, immer irgendwas tun und machen. Und komisch, dass ich trotzdem nicht fertig werde mit meinen Sachen. Aber ich glaube, es sind einfach zu viele Projekte, die ich da irgendwie in der Mache habe. Und ich habe einfach zu viele Hobbys und ich möchte jetzt auf keins unbedingt verzichten. Also auch mein Spinnrad ist zwar seit der Tour de Vlies irgendwie nicht mehr angerührt, aber ich würde deswegen nicht aufs Spinnen verzichten wollen. Ich habe immer noch die Adventskalenderfasern vom letzten Jahr hier rumliegen und spinne halt mal so ab und zu und dann mal wieder nicht und dann mal wieder ganz lange nicht und dann mal wieder ein bisschen. Und so ähnlich ist das mit den anderen Sachen auch, aber irgendwie möchte ich trotzdem auf keins davon verzichten im Moment. Vielleicht kommt das irgendwann mal, aber momentan nicht. Aber kommen wir doch erstmal zu dem, was ich seit der letzten Episode geschafft habe. Die Rubrik, mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Was habe ich gestrickt? Gestrickt habe ich ein Tuch zu Ende, das The Girl in Me Tuch von Melanie Berg. Es ist sehr, sehr schön. Ich habe das zwar irgendwie, da ich ja also einmal dieses knatschpinke gelbe Garn hatte, was ich aus Amsterdam mitgebracht bekommen habe, und dann so ein schwarzes Garn, was irgendwie schon ewig bei mir im Stash rumliegt. Und dieses schwarze Garn, das war nicht die doppelte Menge von dem pinken Garn, wie es eigentlich für dieses Tuch so in etwa gebraucht hätte. Also auf jeden Fall habe ich das Muster. Also man strickt erst ein krausrechtes Dreieck und fängt dann irgendwann mit so einem Mosaikmuster an. Und ich habe dann einfach früher mit diesem Mosaikmuster angefangen und dann habe ich das einfach so lange weiter gestrickt, bis das schwarze Garn fast zu Ende war. Also ihr könnt euch das Foto dann angucken. Und dann habe ich das eben mit dem pinken Garn entsprechend der Anleitung abgekettet. Also es ist nicht so groß wie das Originaltuch geworden, glaube ich. Aber es hat eine schöne Größe als Dreieckstuch. Also kann man so genau einmal rum wickeln, die Zipfel hängen dann nicht zu weit runter und es ist total schön. Also das Mosaikmuster kommt total cool raus. Also vor allem, wenn man da so ein Schwarz mit Pink ist, halt einfach irgendwie auch so ein sehr geiler Kontrast. Und sieht sehr cool aus. Mir gefällt es super. Und dem Mann gefällt es auch gut. Und er hätte sich das jetzt so fast für ihn nochmal gewünscht. In einer anderen Farbkombination. Weil so rote Haare und Pink, das passt jetzt irgendwie nicht so richtig gut zusammen. Aber vielleicht so in Schwarz und Grün oder so. Ich würde ihm das auch stricken, durchaus. Bin da nicht abgeneigt. Das Problem ist irgendwie nur, er ist super kratzempfindlich. Also so am vor allem am Hals, also da muss es irgendwie ganz, ganz weich sein. Auf der anderen Seite hat er aber Bart und viel Bart und viel Bartwuchs am Hals und so. Und das verträgt sich irgendwie überhaupt nicht, weil eigentlich dieser Bart, diese Bartstoppeln permanent das feine, also alles, was er an feinem Garn und feinen Fasern am Hals trägt, wird eigentlich sofort verfilzt dadurch. Also es bringt jetzt irgendwie überhaupt nichts, ihm so einen Schal irgendwie aus Merino-Wolle oder irgendwie Kaschmir oder irgendwie sowas zu stricken, weil das würde innerhalb kürzester Zeit total hullig aussehen. Jetzt bin ich am Überlegen, was könnte man da tun? Also welches Garn bietet sich denn an? Also was ist weich und gleichzeitig irgendwie robust? Also Polyester finde ich jetzt irgendwie auch nicht so schick, weil das hat ja immer das pilt ja doch relativ schnell auch. Also zumindest diese Polyestergarne, die ich noch kenne, die waren zwar weich, weil Plastik und so, aber die waren innerhalb kürzester Zeit, waren die mit Knötchen bedeckt ohne Ende. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das andere wäre vielleicht Baumwolle. Weiß nicht, habt ihr da Erfahrung? Wenn ich das Tuch aus Baumwolle stricke, also es muss ja jetzt nicht so super flauschig warm für ihn sein. Ich glaube, er hat da eh nicht so wirklich die Vergleichsmöglichkeiten von einem sehr warmen Wollschal zu einem Baumwollschal. Und außerdem durch dieses Kraus-Rechts-Gestrickte ist natürlich auch sehr viel Luft drin, dass es auch in Baumwolle eigentlich wärmend sein müsste. Ich weiß allerdings nicht, wie sich Baumwolle so mit Bart verhält, ob das dann auch irgendwie so total verfilzt. Wäre Viskose vielleicht eine Option oder Baumwolle-Viskose gemischt? Also falls ihr da irgendwie Erfahrung habt oder mir irgendwie ein Garn empfehlen könnt, was schön weich ist und trotzdem robust, was ja irgendwie ein Widerspruch in sich ist, aber egal. Also das geht raus an euch. Wenn ihr was wisst, dann sagt es mir. Da wäre ich irgendwie euch sehr verbunden. Spinnen, gesponnen habe ich nichts fertig. Also, wie eingangs gesagt, ich spinne da mal so ein bisschen vor mich hin ab und zu und es wird irgendwie nie was fertig. Deshalb habe ich jetzt auch schweren Herzens gesagt, nein, ich mache dieses Jahr keinen Faser-Adventskalender mit. Ich kaufe mir nicht irgendwo einen und ich mache auch keinen bei keinem Tausch mit. Auch wenn das toll ist und dann diese Faserpakete kommen, aber ich habe noch den Tour de Fleece Swap und ich habe noch den Faser-Adventskalender vom letzten Jahr. Vielleicht sollte ich das einfach mal in Tütchen verpacken und mir einfach die alten Fasern sozusagen einfach mir neu schmackhaft machen, indem ich sie dann wieder auspacken kann. Das hat ja irgendwie als Kind früher auch ganz gut geklappt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, dass irgendwie die Spielsachen so kurz vor Weihnachten dann irgendwie verschwunden sind, sofern ihr den Weihnachten gefeiert habt oder vielleicht auch vor einem anderen Fest oder Geburtstag oder so. Da sind die Spielsachen dann irgendwohin verschwunden, so eine Sache nach der anderen. So manchmal habe ich es gar nicht gleich mitbekommen. Und dann gab es eben die alten Spielsachen an Weihnachten wieder in neuem Glanz. Also meine Puppe hatte dann irgendwie ein neues Puppenbett und neue Klamotten an und die Eisenbahn war neu gestrichen oder irgend sowas. Also auf jeden Fall wurden die Sachen einfach irgendwie aufgehübscht und neu gemacht und dann hat man die alten Sachen sozusagen wiederbekommen. Und das ist ja so wie ein bisschen auch wie mit diesen selbstgemachten Sockenclubs oder so, wo man sein altes Garn sich da irgendwie in Tüten verpackt, so dass man nicht sieht, was drin ist und dann, oh, Überraschung, pinke Regia, was mache ich denn daraus? Naja, vielleicht mache ich das mit meinen Fasern. Mal gucken. Aber ich bin ja in der Rubrik, was ich fertig bekommen habe, genäht. Genäht habe ich ja auch wieder so sehr sinnvolle Sachen. Ich habe zwei Tischläufe für meine Mutter genäht. Also ja, ich habe zwei Rechtecke umsäumt. Das läuft dann unter Tischläufernähen. Und dann habe ich aus einem ihrer alten Lieblings-Kaschmir-Seiden-Pullover, der irgendwie an den Ellenbogen durchgewetzt war und unterm Arm durchgewetzt, aber der Körperteil war eigentlich noch ganz gut. Daraus habe ich dann eine Kissenhülle genäht und aus einem Karo-Rock, den sie irgendwie auch heiß und innig geliebt hat, aus mir absolut unabfindlichen Gründen, weil dieser Rock war also ein bodenlanger, karierter Wollrock. Ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter ist definitiv ein Sommerfarbtyp, also kühle Bärentöne, Türkis und so weiter. Und dieser Rock ist irgendwie khaki, orange, braun, gelb. Also eigentlich, ich weiß nicht, warum sie so an diesem Rock hing und ihn auch ständig anhatte, weil er passte nicht zu ihr und er war auch irgendwie schon mindestens 10 Jahre aus der Mode. Aber egal, sie liebte diesen Rock heiß und innig und hat sich jetzt dann irgendwie doch davon getrennt und den habe ich dann auch zu einem Sofakissen verarbeitet, damit sie diesen Rock noch für den Rest ihres Lebens, keine Ahnung, rumschleppen kann. Was auch immer dieser Rock für eine Bedeutung haben mag. Ja, also ich habe nur Sachen für meine Mutter genäht, beziehungsweise ja gerade fertig geworden sind Lederpuschen für das kleine Kind. Ja, mit denen bin ich irgendwie auch etwas unglücklich. Also das erste Paar Lederpuschen, die ich genäht habe, das habe ich irgendwie, dachte ich, ja, Größe 18 passt irgendwie gerade. Nee, war zu klein, also passte irgendwie nicht. Dann habe ich Größe 20 jetzt genäht. Die sind ein bisschen zu groß, aber das ist auch okay, weil dann passen die so im Januar bestimmt, wenn das Kind dann in die Kita kommt. Und da brauchst du ja irgendwie Hausschuhe. Und das Problem ist, eigentlich wollte ich ja auch noch ein paar Puschen für jetzt für zu Hause haben. Und aber meine Nähmaschine spinnt irgendwie gerade total rum mit Leder, also mit diesen engen, ich weiß nicht, ich habe eine Ledernadel drin, ich habe die geölt, ich habe irgendwie ein dickeres Garn genommen, aber auch kein zu dickes, weil das hat auch nicht funktioniert. Also ein etwas dickeres Nähgarn benutzt, eine Ledernadel und ja, irgendwie sind die Stiche ganz schrecklich und das ist, glaube ich, auch einfach zu dick. Ich kriege das da unter dem Fuß nicht richtig gut durch und dann sind diese Puschen natürlich auch so winzig und mit diesen, gerade an der Ferse und an der Spitze, wenn man da diese enge Kurve nehmen muss, also das ist einfach nicht schön geworden und die hat irgendwie Stiche ausgelassen, so dass ich jetzt beschlossen habe, ich nähe jetzt noch ein paar Puschen in Größe 19 für zu Hause. Bei denen mache ich aber nur die Sohle aus Leder und mache die Kappe über den Spann und das Fersenteil, die mache ich einfach aus etwas dickerem Baumwollstoff, also nicht ganz Jeans, aber so ähnlich wie so eine Art dünner Jeansstoff und zwar doppelt, also innen und außen gefüttert, so dass ich da keine hässlichen offenen Kanten habe und ja, mal schauen, ob meine Maschine das jetzt dann anständig Stoff an Leder nähen mag, ob das funktioniert. Also ich hoffe ja, dass das dann irgendwie diesmal klappt und ich dann nochmal ein paar Puschen in Größe 19 habe mit einer Ledersohle, damit das Kind da nicht immer ausrutscht, weil das Kind kann nämlich schon fast laufen. Also es steht zumindest frei und hangelt sich an allen möglichen Gegenständen lang und ich glaube, es dauert nicht mehr so lange, bis es losläuft. Und dann sind ja so eine Puschen, also wir haben ja überall glatte Böden, durchaus hilfreich, damit das arme Mäuschen da nicht immer ausrutscht. So, das sind die Sachen, die ich fertig genäht habe, also nicht wirklich viel. Kommen wir also zu den Works in Progress? Naja, den WIPs. Kommen wir zu meinen WIPs. Was stricke ich gerade? Ich stricke den Building Blocks Mystery Knit Along von Stephen West mit. Ja, mittlerweile ist er ja irgendwie auch nicht mehr Mystery, weil der vierte Hinweis ist veröffentlicht. Alle Leute zeigen ihre fertigen Fotos, also von ihren fertigen Tüchern und ich bin irgendwie immer noch beim zweiten Hinweis, glaube ich. Oder habe ich den dritten schon? Nee. Nee, ich bin noch am zweiten. Ja, also in 4 Wochen so ein Tuch stricken, also es ist ja irgendwie utopisch, dass das Tuch braucht irgendwie 400 Gramm Garn, also das verstricke ich ja, 400 Gramm Sockenwollstärke, das verstricke ich ja irgendwie niemals in einem Monat. Also hoffe ich, dass ich das vielleicht noch im November fertig bekomme, dieses Tuch. Und ich bin allerdings sehr froh, am Anfang war ich sehr traurig, dass ich keins von diesen Paketen bekommen habe, die passend zu dem Muster sozusagen verkauft wurden mit 4 Garnen, weil ich habe mir dann 4 eigene Garne gekauft, und zwar in einem wunderbaren Wollladen, den ich hier bei mir um die Ecke entdeckt habe, in Bramfeld. Das ist ein handgefärbtes Garn von Fiber Spades. Und das ist sehr hübsch, und ich bin sehr froh, dass ich diese 4 Farben genommen habe, weil diese Farben sind relativ ähnlich. Also das ist ein Magenta, dann ist das ein Grau. Die sind eher so semi-solid, und dann ist das so ein Tweed, heißt das irgendwie. Das ist so mit Braun, ein bisschen Blau, Grau, auch Magenta. Und ein Krokus heißt die andere Farbe. Das ist so ein rosa, auch so ein bisschen ein bunteres Garn. Die sind sich aber, also Magenta und Grau, ja, die sind, haben, aber auch die sind nicht so weit voneinander entfernt in ihrer Art. Also die haben alle so einen leichten rosa-grau-Schleier drin, diese Garne. Und ich finde das irgendwie sehr schön, dass dieses Tuch, wie das jetzt rauskommt, in diesen doch sehr ähnlichen Farben. Also die Building Blocks, die ich gesehen habe, in sehr bunten und quietschigen Farbkombinationen, die gefallen mir alle irgendwie gar nicht so richtig. Also die sind mir irgendwie viel zu bunt. Und also mit meinem bin ich gerade sehr glücklich. Ich komme halt nur nicht voran. Ja, was nähe ich gerade? Ja, das habe ich ja eben schon besprochen, dass ich diese Puschen jetzt nochmal nähe. Und dann nähe ich gerade an meinem Alabama Studio Top weiter. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich die Verzierungen alle auf die Einzelteile genäht habe, dass ich die Einzelteile alle zusammengenäht habe, die Nahtzugaben festgenäht habe und jetzt, also das Ding sozusagen fertig zusammengesetzt ist. Und jetzt muss ich den Hals und den Armausschnitt mit so einem Streifen umnähen, versäubern. Und dazu muss ich jetzt aber auch einen Stretch-Stich nehmen und das damit nähen. Und an dem Punkt bin ich sozusagen gerade, dass ich diesen Versäuberungsstreifen da irgendwie mit so einem Handstich festnähen muss, was nicht so ganz einfach ist, weil ich habe diesen Stich noch nie gemacht, also den ich mir jetzt rausgesucht habe, der nennt sich Gretchen Stitch. Das ist so ein, ja, ich glaube, das ist der Standardstich, den sie irgendwie bei ihren Sachen, die sie verkaufen, auch benutzen. Also ich kann das irgendwie schwer beschreiben, wie das aussieht. Das ist nicht ganz ein Kreuzstich. Das sind so Zacken dann. So eine Art Zickzack-Stich ergibt das dann. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Und ja, diesen Streifen muss ich da jetzt an die Ausschnitte festnehmen. Und ich bin gerade ein wenig, also ich fange damit und will damit gerade just in dem Moment anfangen. Ich bin nur gerade ein wenig verwirrt, weil wenn ich mir diese Bilder angucke, dann sind diese Streifen doch, vom Bild her würde ich die schätzen, dass die irgendwie so 1 Zentimeter, also fertige Breite haben, diese Streifen. Aber zuschneiden sollte ich einen Versäuberungsstreifen von 4 Zentimeter, der dann gefaltet 2 Zentimeter ergibt. Das würde ja heißen, dass ich diesen Zierstich da immens groß eigentlich machen müsste. Ja, aber dann soll das wohl so sein. Naja, gut, wenn ich mir auf dem Foto angucke, dann kann das tatsächlich ein 2 Zentimeter Streifen sein. Das täuscht vielleicht. Hört ihr mich überhaupt noch? Ich habe mich gerade mal so zu meinem Buch gedreht. Gut, Also auf jeden Fall, das nähe ich gerade und ansonsten, ja, nähe ich gerade nicht so, nicht viel. Und Spinnen, ja, ne, habe ich ja auch schon erwähnt. Also sind wir mit dem Handarbeitssegment so mehr oder weniger schon durch. Ich habe heute bei alles korreliert, da kommen wir jetzt nämlich dazu, also alles korreliert. Ich bin heute aber auch ein wenig konfus, ihr merkt das sicher. Ihr verzeiht mir sicher und ich gehe mal davon aus, dass ihr alle total froh seid, dass ich überhaupt wieder aufgenommen habe und dass ihr mir deshalb irgendwie allen möglichen Unfug verzeiht. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, was wollte ich jetzt erzählen? Ich war letztens eingeladen zu einer Tupper-Party. Das war irgendwie ein ziemlich erschreckendes Erlebnis für mich, weil ich dachte so, oh mein Gott, jetzt bin ich wahrscheinlich alt. Jetzt werde ich zu Tupper-Partys in die Nachbarschaft eingeladen. Und ich hatte dann zum Glück eine Ausrede, dass ich da nicht hingehen musste oder beziehungsweise erst später hingegangen bin, weil ich gleichzeitig noch eine Einladung zu einem Herbstempfang hatte und da gab es Labskaus. Und also wenn ich die Wahl habe zwischen Labskaus und einer Tupper-Party, dann gehe ich natürlich dahin, wo es Labskaus gibt, weil das ist ja lecker. Das schmeckt ja irgendwie total gut, dieses Gericht. Und wenn ihr jetzt irgendwie zuhört und sozusagen in südlicheren Gefilden wohnt und nicht unbedingt wisst, oder beziehungsweise vermutlich, also einige von euch vermuten jetzt wahrscheinlich Labskaus. Ach ja, das ist ja dieses komische Fischgericht. Nein, Labskaus ist kein Fischgericht, kein klassisches Fischgericht. Also ja, es gibt einen Rollmops dazu manchmal, also auch nicht zwingenderweise isst man einen Rollmops zu Labskaus. Aber in dem Essen selbst ist kein Fisch drin und den Rollmops kann man irgendwie auch wunderbar weglassen. Also ich finde den Rollmops zu Labskaus irgendwie doch eher überflüssig. Also das ist das von dem Gericht, was ich persönlich am allerwenigsten brauche. Labskaus ist ein, ich beschreibe jetzt einfach mal, was Labskaus ist, wie ich Labskaus koche, weil ich bin ja keine Norddeutsche und ich esse das einfach gerne. Und also ich esse es gerne und es sieht aber irgendwie eklig aus und deshalb isst es der Mann irgendwie nicht gerne. Und deshalb habe ich eine Methode entwickelt, dieses Gericht zu kochen, so dass es irgendwie weniger nach Erbrochenem aussieht und trotzdem wie Labskaus schmeckt. Also, ich nehme dazu erstmal Zwiebeln, dann ein Glas, also normalerweise wird es mit gepökeltem Rindfleisch gemacht oder mit gepökeltem Fleisch. Ich nehme von Alnatura ein Glas Rindfleisch gewolft. Das gibt es da irgendwie, das steht neben der Leberwurst. Das ist so ein, ich weiß ja gar nicht, als was man das eigentlich isst, wenn ich nicht Labskaus drauf koche. Das ist irgendwie so ein, das ist so eine Art Rinderhack gekocht im Glas. Hört sich wahrscheinlich nicht lecker an. Wenn ihr das Ganze vegan oder vegetarisch wollt, dann lasst doch einfach dieses gewolfte Rindfleisch weg. Auf jeden Fall braucht man dann auch rote Beete. Da nehme ich auch die fertig eingelegte aus dem Glas. Saure Gurken. Und was hatte ich? Zwiebeln hatte ich schon. Bei Bedarf ein Spiegelei und bei Bedarf auch irgendwie ein Rollmops dazu. Aber der kommt dann erst zum Schluss. Und natürlich Kartoffeln. Kartoffeln, ganz wichtig, quasi Hauptzutat. Also Kartoffeln schälen und kochen, ganz normal. So für so viele Leute, wie ihr eben Kartoffeln kocht. Dann eine Pfanne nehmen, eine etwas größere Pfanne. Zwiebeln. Ich berichte jetzt mal das Rezept. Das sind dann so ungefähr 3 bis 4 Portionen, was ich jetzt so von der Menge. Also zwei Zwiebeln in Würfel hacken und in der Pfanne anbraten. In der Zeit, wo die Zwiebeln braten, saure Gurken je nachdem, wenn ihr kleine saure Gurken habt, schneidet ihr sie einfach nur in Scheiben. Wenn ihr große habt, dann schneidet ihr die auch in Würfel. die rote Beete, die aus dem Glas, die könnt ihr, die gibt's ja, die ist ja meistens in Scheiben, die könnt ihr eigentlich so lassen, wie sie ist. Wenn die Scheiben ein bisschen groß sind, dann schneidet ihr sie vielleicht ein oder zweimal durch. So, dann sind die Zwiebeln jetzt so ein bisschen glasig geworden. Dann gebt ihr dieses Rindfleisch dazu und zerhackt das da so mit dem Bratlöffel ordentlich und schwitzt das da auch mit den Zwiebeln an und dann kippt ihr die ganzen sauren Gurken dazu. Also da ist jetzt die Menge so echt so nach Bedarf. Also wenn ich ein kleines Glas habe, dann lasse ich das immer so, dass ungefähr für jeden Teller noch 1 bis 2 saure Gurken als Deko übrig sind und den Rest schnippel ich klein und hau den dann mit dem Fleisch und den Zwiebeln in die Pfanne. Das Gurkenwasser auf gar keinen Fall wegkippt, weil das brauchen wir noch. Das kommt nämlich jetzt dazu, wenn dann das andere alles so ein bisschen kurz mal angeschwitzt ist und dann kippt ihr das Gurkenwasser dazu. Die Kartoffeln könnt ihr dann auch mal mittlerweile gucken, ob die schon langsam mal so ein bisschen weich sind. Wenn das Gericht schneller gehen soll, könnt ihr die auch in etwas gröbere Stücke schneiden. Also ihr müsst die nicht im Ganzen irgendwie kochen. Ihr müsst die jetzt auch nicht ganz klein schneiden, aber so in so mittelgroße Stücke, dann sind die halt ein bisschen schneller gar. Schneidet ihr die Kartoffeln. Ja, dann habt ihr da diese Pfanne mit dieser Soße. Da kippt ihr dann also ordentlich ordentlich Gurkenwasser rein, sodass das ein bisschen soßig wird. Und dann gebt ihr da die rote Beete noch dazu. Dann hat das auch noch eine hübsche Farbe. Die rote Beete könnt ihr auch weglassen, wenn ihr das Gericht irgendwie nicht so rosa haben wollt oder keine rote Beete mögt. Genau. Ihr könnt auch, wie gesagt, das Fleisch weglassen. Ich würde jetzt irgendwie nicht das Fleisch und die rote Beete weglassen, weil dann ist es irgendwie nur noch Zwiebel mit saurer Gurke. Das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor. Ja. Und diese Soße dann gebt ihr dann zu den Kartoffeln, wenn die dann gar sind. Wenn die Kartoffeln gar sind, kippt ihr die Soße unter die Kartoffeln mit der roten Beete und allem und rührt das einmal ordentlich durch. Das ist jetzt der Unterschied zu diesem Standard-Labskaus, weil, wie gesagt, das sieht aus wie Erbrochenes, weil das irgendwie einmal ordentlich durchgestampft wird. Das ist also wirklich ein Brei und das finde ich, sieht irgendwie eklig aus. Und ich rühre das einfach mal grob durch, sodass man die ganzen Einzelteile eigentlich noch dass das schon so ein Pfampf ist, aber ein Pfampf, wo sich die Einzelteile irgendwie noch klar erkennen kann. Also wenn das dann nachher auf dem Teller ist, ist noch irgendwie offensichtlich, woraus das Gericht besteht. Und das hilft ja irgendwie doch vielen Leuten beim Essen, wenn sie sehen, ah ja, okay, das sind jetzt keine pürierten Innereien, sondern dieses oder jenes. Das ist der Unterschied zu diesem klassischen Labskaus, wie das hier in Hamburg gerne serviert wird, was ich sehr auch sehr gerne esse, was aber halt eklig aussieht. Und ich finde, meins sieht nicht ganz so eklig aus, ist irgendwie kein klassisches Labskaus, schmeckt aber irgendwie genauso gut. Und serviert wird das Ganze dann eben mit einem Spiegelei dazu, also pro Person 1 oder 2 Spiegeleier und noch eine saure Gurke extra. Man kann auch die rote Beete extra tun und eigentlich war das irgendwie so ein Essen, was auf dem Schiff gekocht wurde und serviert wurde, so weil das aus so Resten bestand. Ich verlinke da mal irgendein klassisches Rezept raus und verlinke das in die Shownotes, weil ich nehme mal an, nach meiner Beschreibung her kann jetzt keiner Labskaus kochen und wahrscheinlich will das auch keiner, nachdem was ich hier gerade von mir gegeben habe. Aber eigentlich war ich ja auch bei einer Tupper-Party, und eigentlich war ich ja auch bei Alles korreliert und alles hängt mit jedem zusammen, weil von der Tupper-Party. Also ich bin dann auf jeden Fall am Ende noch auf diese Tupper-Party gegangen. Und es war ganz schrecklich. Es war ganz seltsam. Dann alle da so irgendwie mit ihren Plastikschüsselchen rumsaßen. Gar nichts für mich. Auf jeden Fall die Nachbarin, die diese Tupper-Party aus Spaß veranstaltet hatte, war dann irgendwie, ich weiß nicht, ob auch aus Spaß oder zur Rache, auf eine Putzmittelparty eingeladen und hatte dann, das hörte sich ja nun völlig absurd an, aber sie berichtete dann im Stricktreff davon und das war dann irgendwie sehr unterhaltsam. Könnt ihr euch das vorstellen, dass dann auf eine Party zu gehen, wo dann irgendwie eine Vertreterin da ist, die euch irgendwie eine Klobürste für 80 Euro oder 50 Euro oder was auch immer irgendwie verkaufen möchte Und dann steht hier irgendwie alle um die Toilette dieser Gastgeberin und dann die Toilette der Gastgeberin mit dieser immens teuren Klobürste und irgend so einem komischen Mittel, was schäumt wie Hulle geputzt, und dazu reicht die Gastgeberin dann Sekt und hofft, dass die Leute nicht so genau hingucken. Ich weiß es nicht. Es hört sich auf jeden Fall komisch an, aber mich brachte das auf den Gedanken. Also, wenn es sowas gibt, wenn wirklich Leute auf diese Art und Weise Putzmittel und überteuerte Klobürsten verkauft bekommen und es Leute gibt, die kaufen und die sich diese Partys veranstalten, also wenn das irgendein Geschäftsmodell ist, was irgendwo funktioniert, wieso funktioniert sowas nicht mit Wolle? Wieso gibt es keine Direktvertriebspartys, keine Wollpartys? Zumindest ist mir von keiner bekannt. Also wenn ihr sowas irgendwo mal bei euch gemacht habt, dann berichtet doch mal, weil das wäre doch irgendwie viel, viel toller. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, es gibt da so eine, da kommt dann so eine Handfärberin und bringt dann irgendwie so ein paar Stränge von ihrer handgefärbten Wolle mit, alles, was sie so im Sortiment hat, oder vielleicht auch noch irgendwie oder vielleicht ist das auch ein kleines Wollgeschäft und es kommt mit mehreren Garnen von verschiedenen Handfärberinnen, so von jeder Farbe ein Garn, hat dann vielleicht auch schon mal eine kleine Maschenprobe draus gestrickt, so dass man das irgendwie, hat es auch einmal gewaschen, so dass man das Garn dann mal verstrickt und mal gewaschen sich anfühlen kann, und die Gastgeberin kriegt irgendwie einen Strang geschenkt und die Gäste kriegen auch irgendwie einen Satz Maschenmarkierer als Geschenk und wie das ja immer so ist bei diesen Partys, und es gibt Schnittchen und alle sitzen da und stricken und irgendeine Frau oder Herr führt dann diese ganze Wolle vor, irgendwie hübsche verschiedene Garne in verschiedenen Farben, und am Ende können die Leute dann sagen, welches Garn sie besonders toll finden, welches sie bestellen, und dann wird das in Auftrag gegeben. Und ich meine, das ist ja auch für die Handfärberin viel praktischer, weil das dann vielleicht auch dann erst gefärbt werden müsste. Also wenn ich dann sage, oder wenn ich das dann sehe, ja, das ist ja irgendwie, keine Ahnung, ein tolles dunkelgraues Garn, und da hätte ich jetzt aber gerne irgendwie nicht nur einen Strang, sondern irgendwie eine Pullovermenge draus. Und dann kann die Färberin das dann entsprechend einfach herstellen. Und dann wird das irgendwie nach ein paar Wochen dann zugestellt. Also ich fände so eine Wollparty total praktisch. Und wenn das irgendjemand von euch da draußen mal machen möchte, also unser Stricktreff bietet sich auf jeden Fall an. Wir sind da so ein paar Frauen, wir sitzen da irgendwie alle 2 Wochen und stricken. Und alle waren irgendwie von diesem Gedanken durchaus angetan. Und meinten, so, wenn es sowas gäbe, dann würden wir das doch sofort machen. Also, wenn ihr irgendwie Handfärberin seid oder ein Wollgeschäft habt oder sowas, mal, wir bieten uns dann mal als Testballon an für eine Direktvertriebsparty für Wolle. Vielleicht ohne diesen ganzen komischen, sektenähnlichen Kram, der da irgendwie bei diesen Plastikdosen noch mit im Hintergrund ist. Da könnte ich irgendwie darauf verzichten. So viel zu irgendwie alles kumuliert. Das war heute nicht so, also es war heute nicht wissenschaftlich. Vielleicht denkt euch bitte an dieser Stelle irgendein wirtschaftswissenschaftliches Kram über Direktvertrieb. Ich füge das in den Shownotes ein, das könnt ihr dann selber lesen. Das brauche ich ja jetzt nicht nochmal vorlesen. Direktvertrieb und so, was das ist, ne? Aber das ist so der Bogen, den ich jetzt hier mal für heute schlagen möchte. Egal, verlassen wir dieses Segment irgendwie ganz schnell. Ich bin auch schon fast durch. Ich muss aber noch berichten, was ich gerade toll finde. Ja, das ist irgendwie schamlos geklaut von der lieben Ziska, diese Rubrik, aber mir ist auch noch kein anderer Name dafür eingefallen. Und eigentlich trifft es das einfach perfekt, was mich halt sonst so bewegt, was sonst so ist. Ich habe Tickets für den 33C3 bekommen, also für den Chaos Communication Kongress in Hamburg. da ich da vor 2 Jahren schon mal einige auch aus der Revelry-Gemeinschaft dort getroffen habe, wollte ich das hier einfach mal in den Raum werfen. Wenn ihr Bock habt, mich da zu treffen. Ich werde dieses Mal auch nicht nur einen Tag da sein, sondern an allen Tagen. Wenn ihr also Lust habt, mich zu treffen oder irgendwas mit mir zu machen auf dem Kongress, also da bin ich irgendwie für alle Schandtaten bereit, weil ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich da sonst so den ganzen Tag machen soll, außer irgendwie Vorträge hören oder mich in die Podcast-Ecke den ganzen Tag setzen und anderen Leuten zuhören und stricken. Aber ich hätte auch Lust irgendwie mit irgendwie Leuten von euch was zu machen. Also wenn ihr da irgendwie seid und irgendwie Hilfe braucht oder irgendwo irgendwie ein Projekt auf die Beine stellen wollt, ich bin da gerne dabei. Ich bin da so ein Kongressneuling und hätte Lust, was mitzumachen. Und was ich gerade noch ganz toll finde, ist Zeichnen. Ich glaube, das habe ich auch schon beim letzten Mal angesprochen, ja, dass ich ja gerade irgendwie mir dieses Zeichnen lernen wieder aneigne. Und ja, jetzt habe ich gerade den Inktober mitgemacht. Also das ist so eine, ich glaube, ursprünglich Instagram-Aktion oder Twitter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden im Oktober unter dem Hashtag Inktober jeden Tag Zeichnungen gepostet. Es gibt auch irgendwie eine Liste mit offiziellen Prompts, also Themenvorschlägen, wenn einem irgendwie mal gar nichts einfällt. Also ich habe das jetzt so gemacht, dass ich, wenn mir an einem Tag irgendwie so gar nichts eingefallen ist, habe ich halt in die Liste geschaut und habe versucht, daraus irgendeine Inspiration zu ziehen und irgendwas zu zeichnen. Und sonst habe ich einfach versucht, jeden Tag irgendwas zu zeichnen und habe das dann irgendwie bei Twitter und Instagram gepostet. Und ja, also ich fand ja, das ist schon, also ich fand das toll, weil mir hat das irgendwie total viel Kraft gegeben, auch zu sehen, dass ich da irgendwie mit diesen ganzen, zwischen diesen ganzen anderen Leuten, die da zeichnen, irgendwie auch so mein Plätzchen habe mit meinen Zeichnungen. Und dass es eben auch keine Talentsache ist, irgendwie zeichnen, sondern wirklich eine Übungssache. Zeichnen kann eigentlich jeder oder jede lernen, habe ich das Gefühl. Glaube ich jetzt auch mehr nach dieser Aktion. Und also für mich war das total toll und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich bleib da auf jeden Fall bei. Jetzt für den November habe ich mich jetzt gleich von meiner Freundin sozusagen überreden lassen oder mit anfixen lassen, auf Instagram eine Handlettering-Challenge mitzumachen. Also Handlettering ist so, ja, Schreiben halt, ne? Nicht Kalligrafie, aber irgendwie, ja, kleine, also nette Worte hübsch aufschreiben, also einfach schöne Schrift, ohne jetzt große Bilder. Ich habe keine Ahnung, was wie die Regeln, ob es da Regeln gibt von Handlettering. Ich habe jetzt beschlossen, ich mache da einfach mit. Es gibt jeden Tag sozusagen eine kleine Wortgruppe. Also die ersten waren jetzt irgendwie Hello November oder Happy Pumpkin Season und heute ist mein Lieblingstag. Und solche kleinen Wortgruppen eben, die man dann irgendwie schreibt und irgendwie hübsch umsetzt. Und ich habe jetzt gesagt, ich probiere das einfach mal, ich mache da jetzt mal mit. Einfach, meine Freundin das auch macht und irgendwie das auch nett ist, so, wenn man schon nicht in einer Stadt wohnt, dann gemeinsam so eine Aktion übers Internet mitzumachen. Das hat ja auch irgendwie was Schönes, da zu sehen, was die andere macht. Und gefällt mir. Und ich muss sagen, dass dieses Handschreiben von so kleinen Sachen ist jetzt irgendwie auch nicht so aufwendig wie jeden Tag was zeichnen. Also wenn ich jetzt irgendwie gesagt hätte, okay, ich mache jetzt im November weiter mit jeden Tag eine Zeichnung, das wäre, glaube ich, dann doch ein bisschen too much gewesen. Also das hätte ich jetzt zeitlich dann doch nicht mehr so richtig auf die Reihe gekriegt. Aber das ist jetzt irgendwie eine schöne Aktion. Das dauert nicht so lange. Das lässt sich gut irgendwie jeden Tag irgendwie eine Kleinigkeit machen. Ja, finde ich gut. Macht Spaß. Und zeichnen werde ich sicherlich auch weiter. Ich habe mir nämlich schon einen Zeichenkurs gebucht. Ich werde so ganz klassisch in 2 Wochen einen Samstag in die Volkshochschule gehen. Also das ist so ein, ich habe mir jetzt so einen Samstags 6-Stunden-Kurs gebucht und bin mal ganz gespannt, ja, wie das da so ist. Also ich habe ja, wie das vor allem auch so ist, quasi mal unter Aufsicht wieder zu zeichnen. Also ich bin ja, also ich habe ja als Kind eigentlich wahnsinnig viel gezeichnet. Also ich habe auch total viel ausgemalt. Also ich habe Malbücher geliebt und habe das auch sehr exzessiv und zumindest in den Malbüchern auch mal sehr ordentlich gemacht. Also ich mag auch diese Erwachsenen-Malbücher, die es jetzt irgendwie ja neuerdings wieder gibt, auch sehr gerne und finde das auch sehr entspannt, zwischendurch einfach da mal so ein paar winzig kleine Felder auszumalen. Das ist so wie früher in der Schule, also gerade auch wenn ich Podcasts höre, finde ich das mal zwischendurch, wenn mir Stricken dann zu anstrengend ist und ich einfach nur ein bisschen lauschen möchte. Es ist so ein bisschen wie früher in der Schule oder in der Uni, in der Vorlesung, Kästchen ausmalen, bloß halt ein bisschen hübscher, dass ich dann einfach so diese winzig kleinen Felder in diesen Erwachsenenmalbüchern ausmale. Es ist sehr entspannend. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Also wie gesagt, als Kind habe ich ganz viel gezeichnet und ganz viel ausgemalt. Als Jugendliche auch. Wir haben in der Schule, also meine Freundin und ich, also mit der ich jetzt auch diese Letter Challenge auf Instagram mache. Hallo Ines, falls du zuhörst, nochmal, falls du dich beim letzten Mal nicht total verschreckt hast. Auf jeden Fall haben wir immer ganz viele so Modezeichnungen gemacht. Wir haben irgendwie ein A4-Blatt genommen und haben das in acht Teile gefalten und haben dann in jedes dieser acht kleinen Kästchen da irgendwie irgendein Outfit reingezeichnet, irgendwelche Modesachen, irgendwie Röcke, Kleider, Hosen, ja, ihr müsst euch das so alles wunderbar im Stil der 90er Jahre von so kleinen Teenager-Mädchen gezeichnet vorstellen. Ich weiß nicht, das haben wir irgendwie im Unterricht ständig gemacht, so eine Zeit lang. Schade, dass ich eigentlich, also von diesen Zeichnungen, es hat keine bis heute irgendwie überlebt. Ich würde mir die gerne mal angucken, aber jedenfalls habe ich immer viel gezeichnet. So, und dann begann mein großartiges, ach so kreatives Architekturstudium und es beginnt mit einem Freihandzeichenkurs und die Kursleiterin war irgendwie der Meinung, ich hätte ja überhaupt kein Talent und ich war dann irgendwie nachdem sie irgendwie alles, was ich gezeichnet habe, total bekrittelt hat und irgendwie alles irgendwie ganz schrecklich fand und irgendwie nichts stimmte und nichts war ihr genehm und ich dann irgendwie auch gesehen habe, okay, die anderen haben irgendwie einen ganz anderen Stil, die zeichnen irgendwie ganz anders und das findet sie irgendwie gut und meins mag sie nicht, habe ich dann eben tatsächlich auch für mich beschlossen, okay, dann habe ich wohl kein Zeichentalent und werde das jetzt auch einfach erstmal nicht mehr tun. Und dann habe ich das Zeichnen eingestellt und habe allerlei, da ich ja trotzdem Architektin geworden bin, allerlei Vermeidungsstrategien entwickelt. Habe also irgendwie mich auf Modellbau versteift und habe am Computer Visualisierungen gemacht. Aber dieses, mal eben schnell eine Skizze, das habe ich dann halt irgendwie, wie es ging, vermieden, das zu tun. Und natürlich über all die Jahre, also das war im Jahr 2000, also jetzt in den letzten 16 Jahren habe ich sozusagen das Zeichnen aus meinem Leben verbannt gehabt, weil ich habe ja kein Talent und ich kann das nicht und ich sollte das auch nicht tun, weil das sieht ganz schrecklich aus. Und und dann kam irgendwie so durch Twitter und diese ganze Sache, das Internet, habe ich ganz viele Zeichnungen von Leuten gesehen, die, ich das Gefühl hatte, ja, die können auch nicht zeichnen. Also die nicht so zeichnen, wie diese Kursleiterin das gerne gehabt hätte sozusagen und wie sie das erwartet hat. Die haben auch irgendwie ihren eigenen Stil und der sieht toll aus und die machen ihre Zeichnungen. Und vor allem, die schreiben auch darüber, dass es Übungssache ist, dass man Zeichnen einfach üben muss und dass man das lernen kann, dass es ein Handwerk ist. Und dann habe ich irgendwie das und mir ein paar Bücher wieder besorgt und habe so ein bisschen angefangen. Und siehe da, also eigentlich ja schon auch im Frühjahr diesen Jahres, angefangen, öfters mal zu zeichnen. Und ja, ich fand auch, dass ich besser geworden bin. Also es machte irgendwie, es machte Spaß und ich machte Fortschritte. Meine Zeichnungen sahen irgendwie besser aus. Also mir haben sie besser gefallen. Ich hatte eher das Gefühl, okay, auf der Zeichnung ist jetzt das abgebildet, so wie ich es haben will und nicht so, wie es irgendwie zufällig auf Papier gekommen ist. Also ich zeichne irgendwie trotzdem irgendwie. Ich bin nicht so ein super ordentlich zeichnende Person. Ich, es ist alles so eher so lockere Linien und ja, schiefe Linien und irgendwie, ja, ich radiere, glaube ich, auch nicht gerne. Oder ich zeichne dann irgendwie gleich mit irgendeinem Medium, was ich eh nicht mal radieren kann. Und habe irgendwie auch gar keine Lust, mir jetzt irgendwie ewig eine Vorzeichnung zu machen und die dann irgendwie nachher noch mit einem Fineliner oder mit Tusche oder irgendwie nachzuarbeiten, sondern ich schieße da irgendwie immer so direkt los. Und ja, aber ich fand, das wurde besser und jetzt habe ich eben diesen Inktober mitgemacht und ich fand auch da irgendwie die jeden Tag zu üben, es wurde besser und jedenfalls bin ich jetzt irgendwie total glücklich, dass ich wieder zeichnen kann oder auch nicht, dass ich mich zumindest, also ich bin sehr froh, mich von diesem ich habe kein Talent Gedanken gelöst zu haben, so dass ich das nicht mehr von mir irgendwie annehme, dass Zeichnen ein Talent ist, was ich nicht habe, sondern es ist einfach so, okay, Zeichnen ist eine Sache, die habe ich jetzt irgendwie 16 Jahre überhaupt nicht gemacht. Und ich eigne sie mir gerade wieder an und ja, das ist nicht wie Fahrradfahren. Ich glaube, Zeichnen lässt sich tatsächlich verlernen. Ich sehe das ja auch bei Kindern, also diese Kinderzeichnungen, die sind ja irgendwie so frei und ja, die denken halt auch nicht irgendwie drüber nach, über ihre Zeichnungen, sondern zeichnen einfach drauf los. Und ich glaube, das lässt sich tatsächlich verlernen und das ist eigentlich schade. Aber gut. Wo war ich jetzt? Ja, also auf jeden Fall, ich finde es toll, dass ich wieder zeichne und kann alle ermutigen, das auch zu tun, wenn sie es tun möchten und es zu lernen, wenn sie es lernen möchten und ja, sich vielleicht mit mir auszutauschen. Und also ich würde mich freuen, wenn ihr mein Instagram irgendwie folgt und meine Zeichnungen seht und wenn ihr mir was dazu sagt oder wenn ihr mir auch Tipps geben mögt, dann immer her damit. Das freut mich und ja, das spornt mich an, da irgendwie weiterzumachen. Und ich freue mich auf meinen Zeichenkurs und bin dann mal gespannt, dass ich wahrscheinlich irgendwie alles Mögliche zu irgendwelchen Regeln gesagt bekomme, die man einhalten müsste, ganz dringend. Und ja, mal gucken, ob ich das dann tue. So viel zur heutigen Episode. Ich glaube, ich habe jetzt keine Themen mehr. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback und das könnt ihr mir geben, entweder auf Ravelry im Forum Podcasting auf Deutsch unter dem Thread Ausfasern und Audio Podcast. Ihr könnt mir, wenn ihr wollt, eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist ausfasern@mail.de. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, da heiße ich Dampfsnob. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, da heiße ich auch Dampfsnob. Oder ihr könnt direkt unter dieser Episode unter ausfasern.podigy.io einen Kommentar hinterlassen. So viele Möglichkeiten, irgendeine findet sich bestimmt. Und dann hoffe ich, ihr hattet Spaß mit mir und wir hören uns wieder. Tschüss.